motiviert in die Woche. Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Und wir starten motiviert in diese Folge 44 vom Wartungsfenster vom 11. Oktober 2023. Mit mir dabei mein Motivationsgenie.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick, Glück auf.
Hallo. Das musst du mir gleich mal erklären. Es ist Montag.
Genau, und wir starten motiviert in diese Woche. Wobei eigentlich starte ich ja nur ich motiviert in diese Woche, weil du bist ja quasi im Urlaub.
Mal wieder. Urlaub ist gut. Mal wieder. Ja. Wer hat ihn abgezeichnet?
Das war wahrscheinlich ich. Es tut mir leid.
Bereust du es?
Da weiß ich nicht, ob du es bereust, aber da kommen wir vielleicht gleich zu. Wir wollen diese Folge mit einem ausgiebigen Mimimi starten, denn wir hatten in der letzten Folge ja unsere Hörerschaft dazu aufgerufen, uns weitere schöne Bewertungen zu verpassen, und das hat keiner getan. Also wir haben keine Bewertungen dazu gewonnen. Nein, ich bin schwer enttäuscht.
Ja, vielleicht haben wir keine neuen Hörer und die alten haben
ja schon bewertet. Ja, liebe Leute, ne, ihr müsst die frohe Kunde dieses kostenlosen Angebotes hier auch teilen, ne, auf den euch bekannten Plattformen. Ja. Erzählt davon.
Ich finde ja eigentlich, wir sollten die Azubis verpflichten, diesen Podcast zu hören.
Ja gut, dann haben wir jetzt nur zwei neue Hörer. Aber wir könnten ja sowas fancy machen. Ne? Wer hier neue Hörer anschleppt, der kriegt hier so einen Ring oder so. Und in 2000 Jahren haben wir eine neue Weltreligion. Nein, teilt die frohe Kunde dieses Podcasts. Und in den Shownotes haben wir auch nochmal aufgeführt, wie ihr uns bei diesem kostenlosen Angebot weiterhin unterstützen könnt, weil für euch ist das kostenlos, uns kostet das halt immer ein paar Münzen im Monat. Da könnt ihr vielleicht was in den Hut schmeißen. Ich hätte dich ja gerne vor deinem, auch jetzt gerade wieder, schielen wir mit einem halben Auge auf Fortschrittsbalken. Denn,
ja, diverse Migrationsprojekte.
Genau, wir haben ein kleines Migrationsprojekt ja so nebenbei laufen.
Ich sogar zwei.
Genau richtig. Du hast nämlich zwei, weil du hast ja auch noch quasi so ein Real-Life-Migrationsprojekt, so oldschool.
Gerade umgezogen. Privat.
Mhm. Aber auch nicht weit, ne? Du bist ja quasi nur so von einem Host auf den anderen gewandert.
90 Meter oder 95 vielleicht.
Aber hat alles geklappt.
Ja, hat alles geklappt. Und es gibt doch nichts Schöneres, als sich ein neues Arbeitszimmer einzurichten, oder?
Oh, ja, definitiv. Ja.
Ich freue mich quasi schon wieder, wenn ich das nächste Mal im Homeoffice arbeite.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja Bilder gesehen und meine erste Reaktion war ja, jetzt kommst du ja gar nicht mehr ins Büro.
Ja, so Blick ins Grüne, ne? Und dann habe ich so mein Nerd-Zeug hinter mir in den Regalen und
ja. Ich hab's gesehen.
Du hast es gesehen.
Ja, den ja, Blick ins ich Grüne habe ich ja auch.
Ich überlege noch, bei welchen Kunden ich dann mal die Kamera auch anmache im Teams-Meeting, damit ich denen das zeigen kann.
Ja, mir ist es heute erst wieder aufgefallen. Ich hatte heute auch einen etwas längeren Call und du kommst in so einen Call, es sind schon vier Leute da und vier Kameras sind an. Dann denkst du auch so, okay, jetzt bist du der Letzte ohne Kamera und dann, ja.
Ja, also wir sind beide eher so die ohne Kamera-Leute.
Ich finde das halt immer, also ich meine, natürlich ist so Call mit Kamera sicherlich ganz schön, man sieht sein Gegenüber, man sieht natürlich auch immer so ein bisschen die Mimik, ne, und du kennst mich, ich gestikuliere ja auch immer gerne rum, aber das hindert mich halt massiv daran, durchs Büro zu laufen.
Ja, und ich brauche dieses durchs Büro laufen einfach stumpf, deswegen, weil ich mich dann besser konzentrieren kann.
Genau, ne, wenn ich dann hier einfach festgetackert sitze und dann quasi in diesem Meeting dreimal meine Watch sagt, ah, jetzt Alter, jetzt steh endlich auf, beweg dich, du faule Sau.
Ja, aber du musst sitzen bleiben, weil
alle anderen
die Kamera
auch
auf dich fixiert ist.
Ja.
Vielleicht
muss ich mir doch so eine Meeting-Owl zu Hause ins Büro stellen oder hier, dann können wir durchlaufen,
so
die Kamera trackt dich.
Lass uns Pop-Aufsteller machen.
So ein Pop, ja, könnte man natürlich machen, aber ja. Na, ich weiß nicht. Ja, aber du bist zufrieden und
ich bin zufrieden.
Hast schön Möbel aufgebaut.
Mein Schreibtisch ist jetzt auch höhenverstellbar. Also ich habe jetzt einen Schreibtisch und er ist höhenverstellbar. Das sind zwei Erneuerungen, die...
Was die Kollegin mir jetzt gerade durch die Blume sagen will, ist, dass sie hier keinen höhenverstellbaren Schreibtisch hat.
Ich habe einen Schreibtisch hier. Vorher habe ich ja mehr oder weniger in der Küche gesessen.
Das ist jetzt auch schon so von 0 auf 200, ne?
Ja. Doch.
Nein, also ich kann dich total verstehen. Also der Wert eines eigenen Arbeitszimmers, der ist quasi durch nichts zu ersetzen. Und da wir ja im Hier und Jetzt angekommen sind und alle das Licht gesehen haben, haben wir natürlich eine total laxe mobiles Arbeiten-Regelung.
Muss ich dir danken, ja.
Solange die Arbeit gemacht ist, ist mir das quasi egal. Ist ja kein Heimarbeitsplatz, ist ja nur mobiles Arbeiten, ne?
Ja, per se mobil, ne? Wir sind ja, ob wir jetzt bei Kunden sind oder im Homeoffice, kann uns ja hier egal sein.
Nee, ich glaube, es gibt da tatsächlich irgendwie auch so eine lustige Regelung, weil Heimarbeit muss ja irgendwie der Arbeitgeber dann den ganzen Prüll stellen.
Telearbeit. Gibt es auch noch, wird häufig benutzt, Telearbeit. Aber ich glaube, Telearbeit ist nämlich tatsächlich irgendwie nicht dein, wie soll ich das sagen, da hast du kein Equipment vom.
Das ist Telearbeit, ne? Und wenn du Heimarbeit hast, dann hast du vom Arbeitgeber gestellt.
Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Telearbeit klingt mir auch so, das ist halt so Amtsdeutsch, ich habe keine Ahnung.
Es ist totales Amtsdeutsch. Nein, wir bleiben beim mobilen Arbeiten. Ich freue mich für dich. Das ist ganz großartig. Morgen werde ich auch im Homeoffice bleiben.
Ja.
Ja.
Feine Idee.
Bin ja heute schon wieder durch die Gegend gefahren und man mag das. Also ich meine, allein ein Grund für uns, ich sag mal jetzt zumindest so aus meiner Perspektive jetzt, ne, vertrete ich jetzt nur mal den Teil der technischen Mitarbeiter hier. Allein wenn ich mir angucke, wie viel Sprit wir nicht verfahren, das macht echt nennenswert was aus.
Gibt es da eigentlich offizielle Zahlen zu?
Ja, der Dirk hat das mal rausgepopelt. Also das war schon echt beträchtlich. Also kannst ja sagen, ne? Also seit Beginn der Pandemie, weiß ich nicht, ein Drittel, teilweise 50% weniger, je nachdem wer. Das ist schon
krass.
Ja gut, man muss das mit Vorsicht genießen. Ne? Wir haben ja auch noch das Thema Elektro, Plug-in. Das kommt natürlich auch nochmal hinzu, allein durch den Einsatz von Plug-in-Hybriden senken wir den Spritverbrauch.
Wobei, then again, ich bin ja doch eher seltener hier.
Musst du dir jetzt aus deinem Arbeitszimmer ein langes Kabel rauslegen?
Ach, welche Steckdose? Ich habe ja keine mobile Wallbox mehr. Die wurde mir ja entwendet. Die hat ja ein anderer bekommen.
Ich habe bei meinem ja auch keine mobile Wallbox mehr. Also mobile Wallbox, das sind halt diese Schuko auf.
Bei meinem war ja eine dabei.
CE.
Bei meinem Auto war ja eine dabei.
Wer hat die denn gemobst, der Bernd?
Mhm.
Ach so, stimmt, der brauchte die für zu Hause, ne? Weil der Kollege hat nämlich voll elektrisch und da war das ganz praktisch, glaube ich. Mhm. Nee, ich habe sowas auch nicht. Wobei ich auch ehrlich gesagt meine Karre jetzt nicht unbedingt an so eine Steckdose anschließen möchte, weil ich glaube, selbst wenn ich den irgendwie Ladestrom reduziere, könnte die trotzdem zu Käsetoast mutieren. Das muss ich jetzt nicht wirklich haben. Nee, das finde ich schon immer ein bisschen hässlich, allein in den Schnellladern. Wenn du dann so am Schnelllader stehst, dann so dicke Kabel, dann guckst du mal auf Display und dann gehen irgendwie so 200 Volt und, keine Ahnung, 300 Ampere durch. Und das Kabel wird warm.
Da gehst du doch willkürlich einen Schritt zurück, oder? Oder
nee, 10. Ich bleib im Auto sitzen.
Du bleibst im Auto sitzen?
Ich bleib im Auto sitzen.
Okay.
Da kann dir nichts passieren.
Ist gern gefährlich, ne?
Ja, ich hatte ja hinten hinterm Beifahrersitz hat sich der Boden so ein bisschen gewölbt, ja, weil da irgendwie unter dem Teppich irgendwas drunter war. Da habe ich schon rumgefrotzt. Ach, guck mal, der Akku bläht sich schon auf. Aber nein, es war nicht der Akku. Ich weiß nicht, was es war.
Teppich halt.
Ja gut, die haben die halbe Karre dafür auseinandergepflückt. Und es ist trotzdem nicht so ganz richtig plan geworden. Es ist immer noch so ein kleiner Wobbel, aber egal.
Ach, ja.
Ja, aber nur zufrieden mit dem neuen Arbeitszimmer und ja, wir spingsten hier mal mit einem halben Auge auf unsere anderen Migrationen, die da jetzt so über die Leitung laufen. Und wenn ich die Zeiten gerade sehe, wird mir gerade ein bisschen schlecht, aber gut. Das wird sich wahrscheinlich noch einpendeln.
Ein langer Abend, wa?
Ja gut, die letzten Abende waren auch schon lang, ne? Dann haben wir ja, ne, Wochenende, Feiertag. Eigentlich hat irgendeiner immer wieder auf Cutover geklickt. Aber das funktioniert schon ganz gut. Ich bin da sehr zufrieden auch mit dem Fortschritt. Insofern sollte das passen. Kommen wir mal zu einem Thema, was auf
Grund... Kommt zu Themen.
ja, wir haben auch noch Themen. Ansonsten, wir können auch jetzt hier schon Feierabend machen, ne? Also ein paar
ein
Minuten haben wir schon.
Genau.
Genau, das ist ja hier einfach nur, das ist ja Therapie-Podcast hier. In Therapie mussten vor vielen Jahren auch immer Leute, wenn ich mit Windows-Clustern um die Ecke kam, und das ist ein Thema, was ja aus der Hörerschaft sich mal gewünscht wurde, dass wir mal vielleicht mal so ein bisschen zu Windows-Failover-Clustern unter vSphere mal reden.
Ja, warum denn nicht?
Nee, ist ja auch eine schöne Sache. Finde ich ein total spannendes Thema und auch, wie ich finde, total underrated, weil Windows-Cluster hängt ja immer so ein bisschen der Ruf an, mucksig zu sein.
Was, warum?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Wenn sie, wenn die anständig gebaut sind, dann...
That's the point. Wenn sie anständig gebaut sind. also Windows-Cluster sind schon mal definitiv besser als ihr Ruf. Weißt du eigentlich, wer maßgeblich an der Entwicklung von Windows NT beteiligt war? Oder auf wen das quasi zurückgeht?
Ja, erzähl doch mal.
Dave Cutler. Den Namen
ich habe jetzt so getan, als ob ich das nicht schon gelesen hätte in den Sendungsnotizen, aber
genau. Bitte. Cutler, der gute Mann müsste mittlerweile auch, weiß ich nicht, in den 80ern sein. 81, genau, ist irgendwie, ne, Jahrgang 42, also hat schon ein paar Tage dabei. Und kam eigentlich, also hat so eine Historie bei DuPont und hat aber da auch schon immer an Großrechnern rumgeschraubt. Interessant ist das Ganze 1988 geworden, als der gute Mann nämlich DEC Digital Equipment verließ in Richtung Microsoft. Jetzt kann man sich ja fragen, was hat der Bub denn eigentlich bei DEC gemacht? Er hat VMS verbrochen.
OpenVA.
Ja, Virtual Memory System, genau. Okay. Er hat maßgeblich VMS und dann natürlich dann auch den, also OpenVMS ist ja der Nachfolger von VMS, VMS-Betriebssystem der guten alten Vexen, hat bei DEC also VMS mitentwickelt und später dann auch, ging natürlich dann auch OpenVMS daran auf. Und ich sag mal, die Cluster von, also OpenVMS, ich rede jetzt mal von OpenVMS, weil das ist was ich kenne, Zuverlässigkeit von OpenVMS-Clustern ist legendär. Also, als ich so mit Clustern anfing, das war so Anfang der 2000er Jahre, da war dieses ganze Thema, also Shared Root Cluster und konnte VMS alles, ne? Das Ding war rock solid, du konntest also quasi dann auch die einzelne Cluster Nodes quasi von einer Shared Loon booten, ne? Und auch so dann das ganze Design rund um VMS. VMS gilt ja bis heute als unglaublich sicheres Betriebssystem, also kaum bekannte Angriffe. Fun Fact, wahrscheinlich wird es einfach daran liegen, weil sich keine Sau damit auskennt.
Wie so halt.
Aber Cluster bei OpenVMS galten legendär. OpenVMS ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es den Itanium immer noch gibt. Also warum man das Ding nicht viel eher beerdigt hat. Weil OpenVMS lief dann halt, also das war ja dann Digital Equipment, also DEC. Dann kam es zu Compaq, lief dann auf Alpha-CPUs und wurde dann auch relativ schnell auf Itanium portiert, nachdem Compaq durch HP damals geschluckt wurde. Und wahrscheinlich ist OpenVMS der Grund, warum es Itanium bis heute noch gibt, weil ich befürchte halt, es wird diverse OpenVMS-Cluster geben, ich sag mal so Flugsicherung oder irgendwo im militärischen Umfeld, wo das Zeug halt immer noch läuft. Die Polizei Amsterdam soll übrigens mal ein OpenVMS-Cluster betrieben haben, wo das Cluster eine höhere Uptime hatte als die einzelnen Knoten. Das Ding war also quasi nie down. Ist wohl auch im laufenden Betrieb mal durch halb Amsterdam migriert worden.
Nur für,
So, und dann kam Dave Cutler, 88, zu Microsoft. Und eigentlich war seine Aufgabe da, die Entwicklung von Windows NT zu leiten. Hat dann später auch an dem DEC Alpha Support für Windows 2000 gearbeitet. Und jetzt, wenn du mal ein lustiges Experiment machst, nimm mal WNT oder nimm mal VMS und inkrementier mal jeden Buchstaben um eins. Aus VMS wird dann WNT.
Das ist doch aber Zufall, oder?
Ich habe keine Ahnung, ob das Zufall ist, aber es ist tatsächlich so. Und Dave Cutler war dann die ganze Zeit noch am NT-Development beteiligt. 2008 ist bekannt gegeben worden, dass er wohl an der Azure Service Plattform an der Entwicklung beteiligt war. Angeblich als Lead-Developer. Und ja, seit Januar 2012 wird kolportiert, dass der Kollege Teil des Xbox-Teams ist.
Ja, aber du hast gerade eben gesagt, der ist heute 81 Jahre alt. Das heißt, 2012 war der 70.
Ja.
Ja.
Der Mann hat offenbar immer noch Spaß daran,
Life Goals.
Cooles Zeug zu hacken.
Ich hoffe, das habe ich auch, wenn ich 70 bin.
Ja, und im Xbox-Team war seine Aufgabe wohl eine runtergestrippte und optimierte Version von Hyper-V für die Xbox One zu bauen.
Okay.
Also die Xboxen haben wohl auch alle unterschiedliche Hardware unten drunter und ging es dann wohl darum, da mal für zu sorgen. Fun Fact, Windows NT, also meine ersten Berührungen mit Windows NT waren so 3.5.1 und das war NT mit Windows 3.11 GUI. Clustering kam bei Windows NT erst mit NT 4. Mhm. Das war tatsächlich erst 97. Das sogenannte Microsoft Wolfpack wurde da veröffentlicht. Zusammen mit
Wolfpack.
Ja, genau, das war dann auch relativ, ja, was heißt breit getreten, aber es gab halt ein paar Hersteller, ne, HP, Compaq, Hitachi, IBM, die da halt sich bereit erklärt hatten, dafür Hardware bereitzustellen. Und das waren dann so die ersten HA-Cluster für NT4. Mhm. Das war dann halt damals SCSI, Fiber Channel. Und das war von Anfang an eigentlich echt robustes Zeug. Mhm. Also wir hatten, ich meine, wann habe ich mein erstes NT4-Cluster in den Fingern gehabt? Das war so, 99, 2000. Und das war schon echt robustes Zeug. Mhm. Das war so zu Zeiten, ein paar werden es kennen, Package Cluster, damals von Compaq, ne, zwei ProLiant, MSA 500 oder ich glaube, das war sogar dann irgendwie so eine DS30 oder sowas als SCSI. Mhm. Hast dann quasi ein Storage gehabt mit zwei Kabeln, die gingen dann zu den beiden Nodes und hast dann das Cluster drauf aufgesetzt und das Shared Storage war dann halt für beide Cluster im Zugriff.
Okay.
Ja, das war damals schon eigentlich echt robustes Zeug. Das hat ganz gut funktioniert. Gerade im Vergleich, ich meine, was haben wir zu der Zeit noch für Clustering gehabt? Wir hatten Novell, SFT3. Mhm. SFT3 war Serverspiegelung. Das war total abgefahrenes Zeug. Ja, ja. SFT1, SFT2, SFT3, SFT1 war Read After Write. Das kommt zu Zeiten von NetWare 286. Da konnten Platten noch kein Read After Write. Also, dass eine Platte selber geguckt hat, ob der Block, den sie geschrieben hat, auch lesbar war, ob der in Ordnung war. Da hat man das dann in Software implementiert. Wenn man einen Block geschrieben hat, konnte SFT1 halt diesen Block lesen und dann halt gucken, ob die CRC-Summen stimmen. Mhm. SFT2 war Plattenspiegelung. Mhm. Also das Netware konnte ganz früh schon Software RAID 1, Mirror. Mhm. Und SFT3 war dann wirklich Serverspiegelung mit Netware 3, Netware 4. Hattest du dann spezielle Glasfaserkarten, über die Dinger dann direkt verbunden waren. Und ja, das war schon, wobei, das ist eigentlich, streng genommen war das kein Cluster, das war schon echt Fehlertoleranz. Das war schon sehr spektakulär. So richtig Netware.
Einfach, ne? Dupliziert in Anführungsstrichen.
Ja, genau. Du hast dann halt quasi auf den Servern oder auf den Servern liefern so eine logische Instanz von so einem Netware-Server. Mhm. Und die wurde dann halt auf beiden Servern.
Also eigentlich, ne?
Gespiegelt.
Sehr weit vorgespult, ne? Aber quasi wie bei VMware die Fault Tolerance.
Richtig, genau.
Ja.
Ja, nur halt mit speziellen Glasfaserkarten. Mhm. Mit Netware 5 kamen dann Novell Cluster Services. Das war dann so richtig Cluster, so mit Shared Storage und Pipapo und. Mhm. Das war okay. Was habe ich noch so in den Fingern gehabt? HPUX, MC Service Guard. Kam auch so 90 raus. Ich glaube, 90 war das dann. Ich hatte dann auch so Anfang der 2000er da mal mit zu tun. Meistens, weil ich halt das Storage dahinter irgendwie dahingestellt habe. MC Service Guard ist auch später auf Linux portiert worden. Mhm. Das war auch legendär, das Zeug. Von dem ganzen Zeug gibt's heute nichts mehr. Mhm. außer Windows. Und Windows Cluster. Und ich meine, du wirst.
Sagst du?
Also ganz ehrlich, ein Netware-Cluster habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Netware an sich ist ja auch abgekündigt. Ich weiß nicht, ob es mit dem Open Enterprise Server noch die Netware-Cluster-Services gab oder Novell-Cluster-Services gab. Ich gehe davon aus, es wird heute noch irgendwo auf Itanium laufende HPUX-Cluster geben, aber. Mhm. Ich weiß nicht, was darauf laufen soll, weil diese ganzen, ich glaube, die ganzen Unix-Ruiden-Sachen, Solaris, HPUX, AX, das war auch so, weiß ich nicht, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, da gab es, glaube ich, so eine große Migrationswelle, wo die Leute gesagt haben, nee, das kann man mit Linux besser machen.
Okay.
Auch,
MC
Service Guard wurde migriert, Silicon Graphics, also SGI, Livekeeper wurde auch auf Linux migriert. Ich weiß gar nicht, was war denn bei AIX für ein Clustering drunter? Ich glaube, Veritas Cluster Services, die gibt es auch für Linux oder gab es für Linux. Das ist übrigens was, wofür man heute noch eine alte Java-Version braucht teilweise. für die Administrationsoberfläche
vom Cluster-Manager. Man brauchte viel zu viele Dinge auf der Welt, noch Java. Ja. Sorry, aber.
Aber Trommelwirbel, das Einzige, was davon noch lebt, sind Windows-Cluster. Mhm. Also wir haben ja selber ein paar Windows-Cluster noch bei Kunden gehabt, ne? 2000, 2003. Ich glaube, ab 2008 der 2 haben wir, glaube ich, die Dinger nur noch virtuell aufgesetzt.
Ja, ja, ne, weil irgendwann wurde halt virtualisiert. Ne?
Ja, wobei, das war eine interessante Diskussion.
Dann,
ne?
Ich mein, ist es doch eine interessante Frage, dass man sich mal, was hast du vorher für Möglichkeiten und was bringt dir die Virtualisierung für Möglichkeiten?
Genau, richtig.
Ja? Deswegen, man kann ja jetzt auch fragen, warum? Warum brauche ich den Windows-Cluster? Genau. Weil ich, ne, habe ja VMware HA und ne, wenn die Maschine halt mal 5 Minuten down ist, weil sie da drüben neu gestartet wird, macht man das nicht viel.
Ja, wobei die Dinger werden ja relativ, also ne, eine VM ist ja sehr schnell nach HA wieder oben. Also wir haben es ja oft genug gehabt, wenn ein Host gecrashed ist, die Leute haben das teilweise gar nicht mitbekommen.
Ja, ich sag
also
ja,
klar, wenn ne? sie jetzt nicht gerade auf dem Terminal-Server gesessen haben.
Also das Worst-Case-Szenario.
Ja. Ja. Nee, aber das ist eine berechtigte Frage. Ne? Also warum brauche ich in Zeiten von VMware HA? Wir lassen Fault Tolerance mal außen vor, weil Fault Tolerance bei VMware ist was, gerade habe ich in der Produktion, ist halt unbenutzbar, immer schon gewesen, war immer Müll. Aber wozu brauche ich denn noch Windows Cluster, wenn ich HA habe?
Ja, wenn du wirklich keine Ausfallzeit haben willst.
Und aber die habe ich beim Cluster doch
auch. Zum Beispiel, wenn du Windows-Maschinen hast, die, was habe ich bei VMware auch?
Nee, ich habe ja auch bei einem Windows-Cluster, wenn es virtualisiert ist, ich habe ja trotzdem bei einem Failover, habe ich ja trotzdem Downtime für den Service. Solange die Clustergruppe geschwenkt ist und alles wieder da ist.
Wie lange dauert das?
Hängt, glaube ich, von der Anwendung ab. Ne? Wenn du so File-Services hast, das dauert vielleicht nur ein Fingerschnipsen, dann sind die wieder da.
Ja, eben. Gut, ja, und du kannst die Kisten patchen, ne?
Das ist nämlich genau der Punkt. Mhm. Ne? Was machst du denn, wenn das OS darunter kaputt ist? Dann hast du bei einem Windows-Cluster immer noch einen zweiten Knoten, auf den du den Service einfach schwenken kannst. Ne? Wenn du dich auf VMware HA verlässt und dein OS ist am Sack, dann kramst du das Backup raus. Mhm. Und das ist auch genau der Grund, warum wir auch dann hingegangen sind und auch dann so ab 2008 virtualisierte Windows-Cluster deployed haben.
Ja, wobei vielen Kunden die Frage zu beantworten doch schwerfällt, wie lange kann eigentlich Service X ausfallen? Also meiner Erfahrung nach, viele Kunden, mit denen ich so rede, wenn ich so Fragen hochwerfe, ne, wie lange kann ein bestimmter Service, wie lange kann der down sein? Dann heißt es immer direkt, nein, gar nicht. Ich sage, nein, gar nicht, gibt's nicht. Na, ja, was ist so maximale Ausfallzeit? Halbe Stunde, ne? Wenn man, sag mal, einmal im Monat einen Patchday macht, halbe Stunde Ausfall, ist das verkraftbar? Und wenn die Antwort nein lautet, ja, dann musst du mal überlegen, ob du nicht doch besser ein Cluster baust.
Ne? Richtig. Ist ja bei Datenbanken genauso, ne? Also,
Oder Exchange, klar.
So. Ja, wobei, da wird's ja schon interessant. Weil Exchange hat ja, also Exchange Failover Cluster gab es bis 2003. Ab Exchange 2.7 gab es ja keine Failover Cluster mehr. Ja, da wurden unten drunter Komponenten der Cluster Services verwendet, aber du hast halt dann die, also du hattest einen Shared Namespace und eine Database Availability Group. Und bei SQL, ja gut, da hast du heute, bei SQL hast du beides, ne? Du hast Failover Cluster mit SQL immer noch und quasi so SQL Anywhere wurde dann halt mit Datenbank-Replikationen.
Always on, keine Ahnung, bin ich nicht drin in dem Thema.
Müssen wir Wolfgang mal fragen. Genau, weil SQL hat da halt, glaube ich, mehrere Varianten. Aber gerade so SQL-Failover-Cluster, da haben wir einige von gehabt. Exchange nicht, aber SQL-Failover-Cluster, ich wette mit dir, 15 Minuten von hier läuft immer noch ein Windows 2000 Failover-Cluster und immer noch ein 2008 R2 Failover Cluster, beide mal mit SQL.
Das zweite war dazu gedacht, das erste abzulösen, Korrekt. Was nie passiert ist. Und das zweite wurde auch noch nicht abgelöst seit.
Ich glaube, der Kunde hat es mittlerweile abgelöst, aber die brauchen es halt immer noch irgendwie.
Ja.
Ja. Aber gut, bei dem Kunden sind wir nicht mehr so tief. Sind wir nicht mehr so tief drin.
Ich will es gar
aber,
nicht wissen.
Vielleicht auch hier wieder ein bisschen anekdotische Evidenz bezüglich dieses Windows 2000 Clusters. Das war nämlich mal Physik.
Ja.
Oh. Das war mal Physik. Mit
das
einer
heißt?
MSA 500. Dieses Cluster ist jetzt virtuell.
Wie ist das passiert?
Ja, sehr schmutzig, sehr schmutzig. der Kunde bekam 2007 seine ersten ESXer und eine HP EFA. Und da ist dann auch der Wunsch entstanden, dieses Cluster loszuwerden. Was heißt dieses, nicht dieses Cluster loszuwerden, aber die alternde Hardware loszuwerden und was tun. Du hast ja dann zwei physikalische Knoten gehabt mit Shared-SCSI. Mhm. Also vielleicht an der Stelle mal, warum brauche ich denn bei einem Cluster überhaupt Shared Storage? Weil es gibt ja auch Shared Nothing Cluster, ne? Wenn du jetzt, also sowas kann man mit, weiß nicht, MySQL bauen, also wenn du halt innerhalb der Anwendung die Daten irgendwie verteilst oder Konsistenz über alle Maschinen hältst, dann brauchst du halt keinen Shared Storage. Typischerweise ist bei den allermeisten Clustern so, dass du halt auf jeden Fall eine Quorum-Disk hast, wo dann halt einer der Knoten so eine SCSI Persistent Reservation drauf hat. Und die auch, ne? Quasi rip it from my cold dead hands. Und wenn der Node, der das Quorum halt hat, stirbt, dann versuchen die anderen mal so, quasi, das ist wie so, die Leiche liegt am Boden, du piekst so mit dem Stock rein und guckst, ob er noch zuckt. Und wenn er nicht zuckt, dann nimmst du dir schnell das Quorum. Weil ansonsten haut er dir auf die Finger.
Schönes Bild.
Ne? Dafür brauchst du halt eine Quorum-Disk. Also Quorum-Disks waren früher bei Failover-Clustern so gang und gäbe. Heute haben wir natürlich andere Sachen. Also wenn du eine gewisse Anzahl von Knoten hast, hast du Majority-Node-Set, sprich so ab 3, 5 Knoten, ungerade Anzahl, kannst du halt über so ein Mehrheitswahlverfahren bei Clustern immer die Mehrheit sicherstellen. Bei Windows-Clustern auch gerne heute File-Share-Witness. Ne? Einfach eine Freigabe, wo die Computerkonten Zugriff drauf haben.
Einfach
und dann
genug.
Fingern die daran rum.
Das ist halt immer die Frage, wo du das, wie bei allen Clustern, wo stellst du es hin, sinnvollerweise?
Nicht auf eine von den beiden Seiten.
Nicht auf eine von den beiden Seiten.
Genau, und du
lässt
es auch
vielleicht auch
im
nicht
Cluster
auf, genau, nicht auf dem Cluster laufen lassen. Heißer Tipp.
Genau, aber wir hatten halt dieses waren Compact Package Cluster und da waren File Services drauf. Es gab eine Clustergruppe für die File Service, es gab eine Clustergruppe für den Datenbankserver. Shared Disks hin und her. Mhm. Und der erste Schritt bestand darin, dass man die Nodes, diese physikalischen Nodes mit Fiber Channel HBAs ausgestattet hat. Das habe ich dann gemacht. Und dann haben wir neue Platten von der EVA an dieses Cluster präsentiert. Mhm. Dann gab es Downtime fürs Cluster. Dann hat man die Daten auf neue Platten kopiert, die Laufwerkszuordnung in den Cluster-Ressourcen geändert und hat das Cluster dann wieder angeschmissen und dann hingen die Daten halt, waren die Shared Disks halt nicht mehr auf der direkt per SCSI angeschlossenen MSA, sondern auf der EVA. Mhm. Der nächste Schritt war dann, dass man einen der Nodes außer Betrieb genommen hat, hat den als virtuelle Maschine neu installiert.
Neu installiert,
nein. Wir haben keine P2V gemacht, auch wenn wir es gerne getan hätten. Nein, wir haben dies neu installiert. Und dann wurden die Platten von der EVA als RAW-Devices wieder an die VM gehangen. Mhm. Und damit ging es schon mal Failover von Physik auf virtuell. Mhm. Und dann hat man das mit dem zweiten Knoten genauso gemacht. Mhm. Den gleichen Move haben wir dann später nochmal mit Shared Form-DKs gemacht. Ja, und ich glaube, das Ding läuft heute immer noch mit Shared Form-DKs. Wobei eigentlich hoffentlich nicht.
Gut,
weil wir haben das Ding, glaube ich, nie auf VSphere 7 gehoben. Ja, doch. Das müsste noch gehen. Aber ne, das sind im Prinzip die verschiedenen Wege, wie man an so ein virtuelles Windows-Failover-Cluster Platten dran kriegt.
Mhm. Also ne, gut, RDM, klar. Ne,
RAW Device, genau. Physical, Virtual.
Mhm. Also wirklich physikalisch durchgereicht, genau, an die virtuelle Maschine.
Genau.
So, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Shared VMDK und einer Clustered VMDK?
Genau, bis VSphere 6.7 gab es Support für Shared VMDK. Mhm. Das heißt, es haben sich dann mehrere VMs an einem SCSI-Controller, Shared Bus, einen VMDK geteilt. Mhm. Das war für so Cluster-in-the-Box-Installation gedacht. Mit VMFS 6 und VSphere 7 gab es dann Support für Clustered VMDK. Mhm. Gleiches Spiel, aber da hast du dann auf einem Datastore gesagt, dieser Datastore supportet Clustered VMDK.
Ja.
Und dann konntest du auch wieder VMDK-Dateien zwischen VMs scheren. Fun Fact, wenn du eine Maschine, also Shared VMDK ist mit VSphere 7 nicht mehr supported.
Mhm,
Fun Fact, Windows Server 2000, 2003 auch nicht.
Gut, und, wird ja auch mal sein.
Aber viele Kunden machen es halt tatsächlich über RDM oder aber du hast halt Ingest iSCSI, was halt bei Windows auch gut, häufig klar gemacht wird. Ne? Dann machst du halt
bietet sich auch an, ja.
Quasi RDM RAW Device direkt vom Storage, aber dann halt, halt als Ingest iSCSI. Das geht auch. Aber RAW Devices ist tatsächlich so das, wo ich heute hin tendieren würde. Das ist am zuverlässigsten. Ne? Also Clustered vom DK, Shared vom DK haben oder auch RDMs. Es gab immer, immer so hässliche Einschränkungen bei virtualisierten Clustern, was zum Beispiel den Support von vMotion oder auch Backup angeht. Du hast ja ein Problem, wenn du die Daten auf einem Shared, auf einem RAW-Device hast, die sind zum Beispiel in einem Veeam-Backup nicht drin.
Ist einleuchtend.
Dann musst du dir also
höchstens über
andere Varianten überlegen.
Andere Variante meistens Veeam Agent, wenn wir mit Veeam
zum Beispiel, wenn du mit Clustern
Backup arbeiten, genau, als Alternative.
Ja, also heute würde man, ne, ganz klar, wie es für 7 und neuer, Clustered VMDK.
Aber mit Clustered VMDK, es kommt Veeam ja.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nach wie vor ein Problem. Ja, du hast ja ein Problem, weil er kann ja, er kann das Device ja nicht locken.
Er kann es nicht locken, er kann es nicht snapshotten. Also,
ich meine, habe ich ehrlich gesagt, die meisten Kunden haben, die Cluster haben nämlich genau für den Zweck andere Backup-Software noch im Einsatz.
Ja.
Das sind typischerweise Läden, da findest du dann einen Commvault
oder einen Data Protector. Genau.
Das muss ich jetzt tatsächlich mal.
Jetzt passiert die Magie, Patrick googelt.
Ganz ehrlich, also meine Street-Credibility draußen, ja, die beruht einzig und allein darauf, dass ich besser googeln kann als die meisten anderen.
Ja, meinst du, ich nicht? Dito. Ja, das sind Shared-Form-DKs.
Ja, Shared-Form-DKs, das ist der KB-Artikel von VMware und der gibt ja eigentlich schon Auskunft darüber. Also, ne, den KB-Artikel können wir mal verlinken. Es geht um den 79616, also die Microsoft Windows Server Failover Clustering with Shared Disk on VMware vSphere 7 Guidelines.
Clustered, Klammer auf, Anführungszeichen, Shared-VM-DKs.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob das so Node clustered, ne? Shared are now available. Genau, also mit was Älterem als Server 2012 braucht er das gar nicht versuchen, wobei den hat hoffentlich jetzt selber keiner mehr im Einsatz.
Also nicht mehr
following
neu, ne?
VMware's features are not supported. Live Storage Vmotion, Fault Tolerance, MPIV, gut, und Mixed Versions. Also was ja offenbar geht, gut, vMotion scheint zu funktionieren, da using Snapshots. Genau, also these activities are not supported and shall cause Windows Server Failover Clusters Node Failover using Snapshots. Also das würde ich tatsächlich anzweifeln, dass das,
das gut funktioniert.
Dass das funktioniert. Mhm. Also du brauchst auf jeden Fall dann irgendwie offenbar noch eine andere Technik, um die Kisten zu sichern. Ja, das wäre dann zum Beispiel Veeam Agent, weil der kann definitiv Failover Cluster.
Da bist du auf der sicheren Seite.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall würde ich sagen, Windows Failover Cluster sind heute immer noch eine gute Gehaltsalternative. Und du brauchst ja heute dafür keine besonderen Lizenzen mehr. Ja, früher brauchst du dafür noch ein Windows Server Enterprise oder so. Heute ist es ja im Standard mit drin. Und ich glaube gerade so Sachen wie File Server Cluster. Ja, das ist keine besonders dumme Idee, File Server Cluster zu bauen, gerade wenn du sehr große File-Server-Organisationen hast, dann kannst du ja ruhig 3, 4, 5 Knoten machen, hast dann auch vielleicht 3, 4, 5 Clustergruppen, jeder mit einem anderen Namen, einer anderen IP-Adresse, einem anderen Set an Freigaben und dann verteilst du ja auch die Last automatisch darüber und du, ganz ehrlich, das kehrst du doch heute eh alles hinter einem DFS zusammen.
Ja.
Ne? Ja. Und dann kannst du auch da sicherlich gerade in diesem Hinblick auf Patches und so weiter, ist es nicht ganz so schlimm, wenn die Kiste mal 3, 4, 5 Minuten braucht, um Windows-Updates zu installieren. Und, ne?
Und es fallen direkt mehrere Kunden ein, wo wir das mal machen könnten. Ne?
Wo wir das mal machen könnten, ne? Ja, auch hier im, wir hatten es, ich glaube, letzte Woche noch in so einem Meeting, so im OT-Umfeld. Nein, dieser Service muss auf jeden Fall immer da sein. Ja, dann brauchst du halt einen Cluster. Ja, dann hast du auf der anderen Seite immer direkt so, warum?
Ja.
Ja, ist doch einfach. Also es kostet die Leute ja kein Geld mehr. Ja, wir haben Datacenter-Lizenzen und gib ihm. Ist einfach nur, weil Clustern immer noch der Ruf anhängt.
Schlechten Ruf, ne? Ich weiß gar nicht. Weiß
ja,
gar
wobei,
nicht.
Wir haben es bei den Kollegen von aus Dortmund hatten wir es ja auch, da haben wir uns ja auch ein bisschen mit den Clustern gezuppelt.
Ja, es sind so Nicklichkeiten, ne? Muss er halt aufpassen, irgendwie IPv6 und so, ne? Da hat man ja so.
War auch ganz lustig. Hatten wir immer Node Failover. Und am Ende lag es daran, dass wir, ich glaube, Outbound IPv6 fehlte eine Regel, ne?
Irgendwas in der Richtung war das, ja.
Fehlte war irgendwie V6 nicht erlaubt und kaum hat man das erlaubt für Link-Local-Adressen, war da wieder alles schicki.
Ja, wobei Outbound-Firewalls.
Spezielle Umgebung.
Ja, natürlich, spezielle Umgebung. Ich konnte mich aber auch nach längerer Zeit nicht damit anfreunden, aufbauen, Firewall-Regeln auf Windows-Kisten zu bauen.
Nicht.
Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich viel näher an den Hardware-Firewalls dazwischen dran bin.
Ja. Mhm. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, mehr Mut, mehr Cluster.
Ja, mach das ruhig, Leute. Mach das ruhig.
Genau.
Tut nicht weh.
Es tut wirklich nicht weh. Du hast auch noch was Schönes mitgebracht, denn was weh tut, ist Gruppenrichtlinien.
Ja, ist eigentlich schon fast wieder ein alter Hut, ne?
Sag das nicht.
Ja, meine Güte. Es gibt das, Microsoft hat vor einer Weile, ich glaube, es ist ein paar Wochen her jetzt, das Group Policy Analyzer Tool rausgebracht. Und ich dachte erst noch so, och, wie praktisch, kann man ja mal so über Umgebung laufen lassen und dann spuckt das vielleicht noch ein paar Infos, nur nach dem Titel gehen, über deine Gruppenrichtlinien aus. Mhm. Nee, das ist mehr so ein Intune-Tool. So, und es geht konkret darum, wie kriegst du denn deine ganzen, du hast ja über Jahre, Jahrzehnte teilweise, Gruppenrichtlinien gebaut in deiner Domain-Umgebung. Und jetzt bewegst du dich so langsam in Richtung Cloud und Azure Hybrid und deine Geräte müssen ja auch aus der Richtung abgesichert sein. Wie kriegst du denn jetzt deine ganzen Gruppenrichtlinien nach Intune? Also erstmal vorweg, gar nicht.
Gar nicht ist aber auch, ich meine, es ist halt Fleißarbeit, ne?
Ja,
ich meine, früher war es ja so, Intune war halt nicht Feature-Complete.
Nein, war bezogen auf alle deine Gruppenrichtlinien, weil es gewisse Dinge gibt, die einfach noch nicht gehen über Intune.
Mhm.
Daraufhin meinte ich nur, ja, du wirst nicht alles hoch nach Intune kriegen, aber einen großen, großen Teil. Mhm. Und dieses Tool, das hilft euch dabei. Ihr könnt eure Gruppenrichtlinien da als XML importieren, ja, also einmal exportieren aus eurer Umgebung und dort importieren, um sie analysieren zu lassen, ob sie umsetzbar sind in Intune. Ja, genau, das zeige ich euch halt an. Also ihr habt bei Gruppenrichtlinien, da spricht man ja immer von CSPs. Lustigerweise nennt der Artikel sie Cloud Service Provider. Und ich dachte, nee, irgendwas stimmt da nicht. Nee, das ist ein Configuration Service Provider. Mhm. Zum Beispiel BitLocker CSP, Firewall CSP, AppLocker ist ein CSP. Und genau, welche davon unterstützt sind, wir verlinken euch einen Artikel, da steht das alles schön drin.
Hm.
Wenn sie nicht unterstützt sind, dann wird euch das angezeigt als Unknown Setting. Ihr kriegt dann einen schönen Migration Readiness Report hinterher ausgespuckt, der euch genau sagt, welche Einstellung ihr in Intune übernehmen könnt und das natürlich daraus aus dem Tool heraus auch tun.
Ich meine, durchaus durchaus verständlicher Use Case, ne? Weil du hast ja schon das Problem, wenn du das ist ja auch das, was wir draußen so im Feld sehen, ne? Mehr und mehr Kunden wollen ja eigentlich in Richtung so Cloud Native, ne? Wir wollen die Dinger gar nicht mehr ins On-Prem-AD reinholen. Du hast das Problem, dass die Leute im Zweifelsfall zu Hause sitzen, dann bauen die einen VPN-Client, dann damit die GPUs kriegen und hin und her. Und es wäre ja viel cooler, wenn die ganzen Geräte, ne, betankt per Autopilot, leben im Azure AD und kriegen alles, was sie brauchen, per Intune verbraten.
Es gibt ja auch ganz gewisse Einstellungen, wie soll ich sagen, also wenn du als Arbeitgeber deinen Mitarbeitern gestattest, zum Beispiel E-Mails auf ihren Privatgeräten zu lesen.
Hm.
Ist das so ein Beispiel, wo du auch mit Intune sicherlich über Azure Registered Geräte nicht ein bisschen die Hand halten kannst. Ne? Hm.
Das ist, ja, wobei ich bei solchen Sachen echt immer noch
ich bin eigentlich dagegen.
Sehr reserviert bin. Also ich würde da Kunden einfach immer sagen. Von abraten.
Absolut.
Also Bring Your Own Device ist okay, wenn das als Jump Host verwendet wird, um Azure Virtual Desktop ranzukommen. Ist das okay? Aber wirklich
ja,
zu sagen.
Warum denn dann nicht E-Mails lesen?
Per Over, gerne. Ist mir egal.
Ja, nein, du musst aber auch verhindern, dass dann Daten weggespeichert werden aus Over heraus, zum Beispiel Downloads.
Ja, gut, aber das ist ein generelles Problem. Wenn dein Mitarbeiter keinen Bock mehr hat und sein Notebook zuklappt,
richtig,
und sagt,
deswegen,
ich komm nicht mehr, dann.
Ich bin ja nur auf deiner. Ich bin ja einfach deiner Meinung. Ne? Genau. Also, eigentlich auch nicht per Over. Ja, also cool. Eigentlich O war auch nur eigentlich Zugriff auf alle Web-Apps, meiner genau. Meinung nach nur von Geräten, also, ne, auf die du ein bisschen in die Hand hast.
Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der mir dumm kommt und der ist mhm. irgendwie blöd, dann will ich quasi aus der Entfernung sagen können, hier, nuke das Gerät ja, oder brick it und dann war es das. Und deswegen
ja, dann lass das unterschreiben, dass du das auch machen darfst mit ihren privaten Geräten.
Ja, das ist ja dünnes Eis. Ne? Ich glaube, das ja, ist also... aber da würde ich auch jedem empfehlen, also wenn ihr über Bring Your Own Device nachdenkt, ja, lasst die Leute gerne ihr eigenes Gerät nutzen, aber dann bitte nur, um dann an eine, ja. an eine Azure Virtual Desktop Umgebung oder an eine RDS Umgebung
genau,
dran zu kommen.
Genau, irgendwas in der Richtung oder, weiß ich nicht, Vue oder was auch immer du da machen
ja,
kannst.
Genau. Whatever floats your boat, aber irgendwas VDI oder Terminal Services und auf gar keinen Fall irgendwie da die Leute Outlook oder sonst irgendwas, weil ganz ehrlich, da die, also auch so OneDrive, ne? Oder dann hast du SharePoint in dem OneDrive for Business auf irgendeinem Acer Mediamarkt Trümmer. Nein, einfach nein.
Mhm. Ja, nein.
Nein.
Meine Meinung. Ja, und das Ganze, das baut dir so einen, du kannst das für einen Migration Wizard benutzen, der, und das finde ich einen lustigen Absatz, eine Best Effort Migration vorschlägt. Best Effort klingt so nach, man weiß immer nicht, was dabei rauskommt, ne?
Ganz ehrlich, wenn ich früher bei den Bundesjugendspielen, da habe ich auch mal mein Bestes bekommen, aber das hat trotzdem, wenn überhaupt, für eine Teilnehmerurkunde gereicht. Ja, das ist Best Effort.
Ja, given the many thousands of configurable settings in Windows and the vast possibilities for values.
Mm-hmm. Oh, also besser, was, wenn man später nochmal drüber guckt.
Genau, guck besser nochmal drüber, bevor ihr da einfach auf jo, aktivieren klickt.
Was soll schon passieren? Klick. Nein. Das
was soll schon passieren? Klick.
So fangen Dramen an. Mhm. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal gemacht habe und irgendwas ist mir noch richtig baden gegangen.
Ich weiß sehr genau, wann ich das gemacht habe. Es ist mir was baden gegangen.
Ja?
Ich weiß das sehr genau, ja.
Okay, das müssen wir mal, das musst du mir off the record nochmal noch mal sagen. Ich weiß es jetzt nicht, aber ist egal.
Du tust jetzt nur so, als ob du dich daran nicht erinnerst.
Okay, ich glaube, dann weiß ich, was es war.
Okay.
Nee, das ist, ja, alles gut.
Ja.
Ich will als Disclaimer sagen, die Kollegin hat daraus gelernt.
Ja, nein, das Problem sind ja Changes, von denen und ich weiß, dass es ein Breaking Change sein könnte. Oder
das
von
Kuriose
denen du sicher
ist,
bist, dass es kein Breaking Change ist.
Alter, das hatten wir aber schon häufiger, dass wir ein Change machen. Das kann ja schon eine Gruppenrichtlinie sein. Mhm. Und gerade Gruppenrichtlinien sind ja durchaus etwas, wenn da fünf andere Leute dran waren oder auch Firewall-Regelwerke, wenn da fünf andere Leute dran waren, dann bist du im Zweifelsfall einfach nur gefickt. Ja, dann machst du deine Policy und danach brennt die Welt und du weißt noch nicht mal warum. Mhm. Aber gerade Gruppenrichtlinien, wir hatten das gerade erst, ja, wenn die anderen. Wenn die Vorgänger, ich sag's mal, wenn die Vorgänger exzessiv Usage gemacht haben von Loopback-Verarbeitungsmodus ersetzen,
ja,
also dann kann das schon mal.
Weiß gar nicht, also wirklich exzessiv. Also haben wir jetzt gerade so einen Fall, wo das wirklich exzessiv eingesetzt wurde. Und ich denke immer, das machst du doch nur, also ich weiß gar nicht, wenn ich so zurückdenke auf die letzten 10 Jahre, habe ich das vielleicht so 4-5 Mal, wenn überhaupt, gebraucht. Mhm. Wie kommt so eine Situation zustande, dass man glaubt, man braucht das in jeder Gruppenrichtlinie?
Ja, vor allen Dingen, das besonders hässlich wird es ja dann, also ne, Loopback-Verarbeitungsmodus
und du versteckst
ersetzen
es in
und Merge, ja. Also zusammenführen. Ich war ja lange Zeit, war ich ja ein Freund von Merge und mittlerweile bin ich ein eiskalter Verfechter von ersetzen, weil Merge kriegst du einfach nicht mehr getroubleshootet.
Ja, ist ein guter Punkt, aber machst du das in den sag mal, du baust eine Gruppenrichtlinie, du baust eine neue Gruppenrichtlinie, die sich mit irgendwas befasst, was du einstellen möchtest. Setzt du dann da rein den Loopback-Modus oder machst du eine eigene Gruppenrichtlinie, damit man direkt sehen kann, ach, auf dieser OU ist der Loopback-Modus gesetzt. Jo.
Exakt.
So und nicht anders, richtig?
Genau. Es gibt eine eigene Policy, Loopback-Mode, Replace.
Ja.
Und die heißt auch so.
Du suchst dir hinterher einen Wolf.
Und dann sehe ich das auch bei dem GP-Result oder bei dem RSOP. Und bei allem anderen möchte ich die Leute einfach nur hauen. Ich möchte sie einfach hauen. Ob es denn auch bei
Intune
gibt? Ich habe
heute noch ein Skript gefunden, wo von einem Administrator ein Klartext-Passwort in der PowerShell-Datei drin steht. Man möchte die Leute einfach nur hauen. Man möchte sie hauen.
Ja, das ist sehr unsensibel.
Wir sind aber leider Profis und dürfen das nicht tun. Also in der PowerShell-Datei.
So mit Convert to Secure String oder
Convert
was?
Convert to Secure String as Plain Text Force.
Ich meine, wir fuschen ja auch bei uns rum, ne? Und
ja, aber das machst du doch mit einer Schlüsseldatei.
Wollte ich gerade sagen, ne? Das haben wir bei uns mal so gemacht und dann habe ich das ja mal irgendwann auf GMSA umgestrickt und das war alles viel besser. Und ja, macht man nicht. Aber gut, manchmal ist das so.
Das habe ich den Aufgabe der Woche vorgezogen, ne?
Vielleicht haben wir ja noch, vielleicht fällt uns ja noch einer ein auf dem Weg
bestimmt,
dahin.
Bestimmt.
Aber wir hatten auch letztens noch eine ganz interessante Diskussion zum Thema Monitoring beim Kunden. Und zwar, wir haben ja durchaus ein paar Kundenumgebungen, die würde ich als gehärtet bezeichnen, wo wir auch ein Tiering-Modell haben. Und zwar nicht nur ein Tiering-Modell im Sinne von Active Directory, sondern auch ein Tiering-Modell im Sinne von Firewalls. Also ne, Netzsegmente. Und da hatten wir dann durchaus schon mal den Fall, dass der Kunde sagt, ja, ich habe hier ein Monitoring und das darf überall hin. Und wir so, nein.
Nein, bitte nicht.
Genau. Und da
darf alles. Genau. Das war übrigens der Monitoring-Server, auf dem ich dieses Skript gefunden habe. Ja, also ne, wäre jetzt eine schöne Überleitung gewesen, wenn ich vorhin geschaltet hätte. Aber das war ein Skript, was irgendwelche Daten abgegriffen hat aus der AD fürs Monitoring.
Ja, schade. Ja, wie monitort man denn in gehärteten, segmentierten Umgebungen? Weil du hast ja irgendwo deinen Monitoring-Server, du willst ja nicht drei Monitoring-Server, also ne, wenn du sagst, du hast Tier 0, Tier 1, Tier 2, du willst ja nicht drei Monitoring-Server haben, du willst ja einen haben. Was ist denn da jetzt so der, ich will nicht sagen der Goldstandard, aber der Ansatz, der für uns am wenigsten schlecht schlafen lässt.
Der am wenigsten schlecht schlafen lässt. Weil ja, ich habe nämlich auch schon überlegt, ja, natürlich kannst du diese Datenkrake bauen, wenn du sie irgendwie über Netzwerk wegsperrst und na, aber eigentlich auch nicht so gerne, ne? Aber man muss ja immer, ich sag mal, pragmatisch bleiben. Ja, ich mein, ne, du baust ja jetzt nicht irgendwie für eine 10-Server-Umgebung, baust ja kein Monitoring mit drei Datensammlern oder sowas pro Tier.
Ja, genau. Ne? Das, was wir bei unseren Kunden ja typischerweise rumfliegen haben, ist entweder ein CheckMK oder halt irgendein Nagios-Klon oder es ist halt ein PRTG.
Ja, PRTG, ja genau. PRTG haben wir auch schon mal gesehen.
PRTG wird ja gerade deswegen gerne von Kunden eingesetzt, weil es eben dann halt doch über die passenden Credentials und WMI erstaunlich viel aus den Kisten rauslutscht.
Ja, ehrlich gesagt, ich bin da kein großer Fan davon, Dinge zu bauen, die remote per WMI Dinge von Windows-Servern grabbeln.
Also eher Fraktion Agent.
Eher Fraktion Agent tatsächlich. Auch wenn man sagt, so, ich will eigentlich nicht so viel auf den Kisten installiert haben. Und ja, dieser Agent, der ist für gewöhnlich sehr hochberechtigt, weil der muss ja Dinge ausführen können auf diesem Server.
Oder Dinge auslesen können, genau.
Oder auslesen können. Aber auch eben Skripte ausführen und so weiter. Also häufig wird dieser Agent ja als Local System einfach ausgeführt, damit der auf jeden Fall die Berechtigung hat, die er braucht. Ja, willst du das nicht?
Also gerade bei CheckMK habe ich gerade, wenn es dann um Tier 0 geht, immer echt Bauchschmerzen, weil der führt ja einfach alles aus, was irgendwie in seinem Scripts Directory liegt.
In diese Scripts Directory kommst du aber auch nur rein, wenn du lokaler Administrator auf der Kiste bist, ne?
Ah, ja gut, okay. Ja, da hast du natürlich einen Punkt. Das ist natürlich
Punkt. Ist per NTFS abgesichert, so dass nur der Agent da standardmäßig reinkommt und du als Administrator kommst da auch nur rein, indem du UAC bestätigst.
Wenn ich lokale Aktenrechte auf so einer Kiste habe, dann ist eh meistens Hopfen und Malz verloren.
Und das ist dann immerhin nur Local System. Deswegen wird häufiger die Frage gestellt, ja, soll man da nicht einen Service-User benutzen? Und meine Meinung ist, dass die Situation eher verschlimmert, weil dieser Service-User hat dann nämlich nicht nur auf dieser einen Kiste die Berechtigung, sondern auf anderen auch. Da habe ich das doch lieber als Local System laufen und kann aber keine Credentials abgreifen, weißt du, mit denen ich auch auf anderen Servern dann Dinge tun kann. Ja. Deswegen zu diesem Service-Account stehe ich nicht. So, plus, du musst halt dein Monitoring, was ja nicht in irgendeiner Weise an die AD angebunden ist oder sein sollte, übrigens für mich ein Punkt gegen die PRTG, weil
das ist immer im AD, ne?
Ich meine ja, oder zumindest liegen da irgendwo irgendwelche Credentials rum, mit denen PRTG Dinge macht. Mhm. Na, das hast du zum Beispiel. Das hast du ja beispielsweise bei einem Check im Car, Magios, wie auch immer, wenn es da auf seinem Linux rumhängt. Das musst du ja nicht tun. Du musst das ja auch nicht an die ID anbinden. Auch die Logins müssen nicht über LDAP funktionieren. Ja, das ist so ein
bisschen Convenience. Das kann man machen für Anzahl Convenience. Wenn du Leute hast, dann kannst du ja da wirklich ein paar lokale User auch gerade im Check im Car pflegen. Eben. Da brauchst du ja keine LDAP-Anbindung. Wie stehst du zu Distributed Monitoring? Sprich, du hast dann pro Tier irgendwie
so einen
Datensammler, der dann halt zentral irgendwo zum Monitoring hin reportet?
Gut, wie gesagt, wir sind sehr Check-and-Car-lastig. Ne? Was du natürlich machen kannst, ist, du kannst, wenn du die Enterprise verwendest, verschiedene Signing-Keys verwenden pro Tier. Das heißt, der Agent, der kommt ja aus dieser Agent-Bakery raus und der für Tier 0 gebaut ist, der würde mit einem anderen Signing-Key signiert sein als der für Tier 1. Ja? Als Beispiel. Das ist eine Sache, die man machen kann. Distributed Monitoring, ja, für einfach um es im Netzwerk schlank zu halten. Ne? Weil ich würde mein Tier 0 gerne nur von bestimmten Arbeitsstationen erreichbar haben. Von möglichst wenigen.
Ja.
Ja. Das heißt, damit kann ich es auf der Firewall sehr viel mehr eingrenzen.
Ist ja auch die Frage, ob du diesen zentralen Monitoring-Server irgendwo hinlässt oder ob du aus den Tiers zum zentralen Monitoring.
Ja, genau. Also ne, wenn du einen zentralen Monitoring-Server und quasi draußen so, ja, bei PRTG sind es, glaube ich, Datensammler oder irgendwie sowas. Und bei Check-MK sind es halt einfach weitere Instanzen. Mhm. Ne? Sind einfach mal andere Sites nochmal. Ja. Ne, du hast also 1, 2, 3 Server, ne? Tier 0, 1, 2, wenn du ein Tier 2 hast als Server, baust du da 3 Kisten hin und die vierte zieht sich nur die Daten von diesen 3 Kisten. Dann sehen deine Firewall-Regeln ganz anders und überschaubar aus. Und es ist nicht eine Kiste, die, keine Ahnung, in etliche Netze rein muss und an alle Hosts dran muss, sondern immer nur ein einzelner Host in dein Tier 0 und so weiter.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Gerade wenn man so ein getiertes Netz hat, was wir ja auch häufig sehen, ist ja also dieses Thema, dass dann die Server-Yogis haben ein eigenes Monitoring, die Netzwerke haben ein eigenes Monitoring. Mhm. Sicherlich auch ein Punkt,
auch Sinn,
den man überlegen kann, dass man das trennt. Mhm. Gerade wenn es Monitoring von Netzwerkkomponenten angeht, die leben ja eh meist in eigenen Netzen. Mhm. Und klar, was juckt das Server-Team, was die Switches machen, ne? Das Thema hast du ja eher, wenn du so eine IT-Abteilung hast, die dann sagt, okay, ich möchte hier aber in meinem Monitoring dieses und jenes sehen.
Ja, das kann man auch, also wenn du jetzt Check-MK wieder nimmst, dann hast du ja zwei Möglichkeiten, also wirklich ein eigenes Monitoring oder das sind verschiedene Dashboards.
Ja, genau, oder Dashboards, ja.
Mhm, genau, das geht auch. Ja, und Alternative zu Agents, wenn du jetzt sagst, so Agent geht so gar nicht.
Boah, ja, alles, was halt SNMP hergibt, ne?
Ich gestehe aber, Windows Server und SNMP finde ich.
Ich hatte heute noch die Frage, Veeam und SNMP.
Veeam und SNMP?
Ja, kurioserweise kannst du bei Veeam in den General Options tatsächlich SNMP anklicken.
Och, warum eigentlich nicht?
Ja, die Frage ist, was willst du per SNMP von einem Veeam Backup Server? Ne? Alles, was du nicht per Mail bekommst oder so.
Spuckt das die Jobstatus oder sowas aus?
Weiß ich gar nicht. Also, wir haben ja, da wir Check-MK-lastig sind, haben wir ja häufig dann so ein Skript, was dann den Jobstatus abgreift. Ansonsten leben wir ja schlicht und ergreifend von den Backup-Mails, die Veeam uns schickt, die für mich in den allermeisten Fällen Monitoring genug sind. Und klar, wenn du jetzt dann zum Beispiel dann hingehst, nimm mal vCenter. Also das vCenter selber hat ja auch schon relativ viel Monitoring, auch Notification oder auch Prism ist ja genauso. Mhm. Da ist dann schon die Frage, ob man das dann auch nochmal ins Monitoring mit aufnehmen muss oder ob man da nicht mit Bordmitteln. Viele Kunden wünschen sich ja so eine Single Pane of Glass, ne? So ein Dashboard, wo sie quasi den Status ihrer gesamten Infrastruktur irgendwie sehen. Ich hadere mit dieser Vorstellung auch immer, aber das mag vielleicht auch einfach daran liegen, weil ich aus dieser Monitoring-Welt nicht rauskomme. Also es gibt ja Leute, die sind da sehr viel tiefer drin, was das Monitoring angeht. Und ich glaube, kann man ganz offen sagen, ne, wir machen mit Check-MK rum und in der Regel ist das halt Monitoring für uns als Dienstleister, ne, wenn wir Systeme haben, die bei uns im Service sind, dass wir die einfach darüber monitoren wollen. Ja, aber PRTG, ich weiß nicht, was früher, Unicenter, CA, Unicenter, oder wie hieß das? OpenView. War das OpenView? HP, OpenView?
Du guckst mich an, als ob ich das wissen müsste. OpenView, sagt mir mal, habe ich mal gehört irgendwo.
Ja, jetzt muss ich mal gucken, wann das erste Mal rauskam. Also OpenView, da kann ich mich dran erinnern, da habe ich mal bei einer Installation mal zugeguckt, das war auf einem LC 2000 von HP, da kam dann auch jemand von HP selber und hat da OpenView NMS draufgetreten, oder den NMI war das, Network Node Manager. Das war das Softwareportfolio.
Wenn ich schon den einen halben Satz hier sehe, seit 2008 heißt das Softwarepaket anders.
Ja. Genau. Das,
dann weiß man schon, okay. Aber das, ich überlege genau, ob ich das mal als auf irgendwie auf einem irgendwie einen Karton gesehen habe bei einem Kunden.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Wir wissen wahrscheinlich auch beide, bei welchem Kunden.
Wahrscheinlich auch der, ja. Ja, aber das war ähnlich wie, das war so das Gegenstück zu Unicenter. Ne? Unicenter hat halt auch verschiedene Sachen, so Netzwerkmonitoring und Asset Management und Service Desk, und OpenView konnte das dann auch. Da gab es dann auch so Service Desk-Komponenten, Service Manager, so ITIL war ja so ein Thema mal eine ganze Zeit lang. Ich glaube, Data Protector lief auch mal unter dem OpenView, Label mit. Mhm. Ja, lang ist es her.
Oh Mann, HP ey. OpenView SPI for VMware.
Good old times.
Aha.
Ja, das war auch ein Moloch.
Der Patrick wird sehr nostalgisch gerade.
Ein bisschen. Nee, aber das sind ja Sachen, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch was Monitoring angeht. Womit monitort ihr denn alle so? Vielleicht könnt ihr da mal in der Telegram-Gruppe mal kundtun, was ihr so zum Monitoring verwendet. Weil ich glaube, so über die Zeit hat sich das tatsächlich so, ne, früher war so Nakios, dann Inzinga, CheckMK. Das hat sich ja doch offenbar ein bisschen etabliert. Wir haben ja auch das ein oder andere CheckMK Enterprise draußen rumfliegen. PRTG sehen wir halt oft bei Kunden, aber das machen wir persönlich nicht. Oder was heißt persönlich nicht, aber wir machen es halt Unternehmen nicht. Ne? Wir verbimmeln es nicht und wir managen es nicht. Und die Kunden machen das meist selber. Ich glaube, das ist halt auch bei Kunden gern gesehen, weil es einfach ist. Ne? Du kriegst damit, glaube ich, relativ schnell was hingestellt.
Du irgendwie deine Windows Server Credentials irgendwo ein und dann greift das dann die Daten runter bei WMI.
Es gibt ein paar Kunden, die haben so LAN-Sweeper im Einsatz. Fürchterlich. LAN-Sweeper ist auch so ein Tool, da schmeißt er halt oben Credentials rein und lässt den halt einfach durch dein Netz durchlaufen. Und ich wundere mich ständig, warum meine ESXer, meine Root-Accounts gesperrt sind, oder warum meine MSA sagt, ich habe hier 375 fehlerhafte Logins.
Es ist ja fast so wie dieses HP, was war das, Webjet-Admin-Schlag-mich-tot-Tool, was irgendwie so das ganze Netz irgendwie mit SNMP
flutet,
ne, und überall guckt, hey, kennst du Community Public, und alles anfragt mit der Public Community, und du denkst die ganze Zeit, was versucht sich hier die ganze Zeit auf meine Switches einzuloggen? Bis du das mal irgendwann gefunden hast, ne? Dass da irgendwer das auf seinem Notebook installiert hat.
Ja, aber das ist security-technisch, halte ich das auch für wahnsinnig riskant, ne? Weil da brauchst du ja nur jemanden, der im Netz ein bisschen rumsnifft und dann einfach darauf wartet, bis so ein LAN-Sweeper oder eine fehlkonfigurierte IMC oder sowas um die Ecke kommt und dir dann da bereitwillig Credentials anbietet.
Was mich total irritiert hat, was ich jetzt kürzlich festgestellt habe: Ich habe mich immer gewundert, wenn ich mit meinem Notebook irgendwo war, ne, dass ich immer Firewalls so von meinem Notebook Port 8013 sehe, bis ich das mal 8013 TCP, ne, war halt auf den Firewalls immer geblockt. Nein, nicht WatchGuard. Es ist der FortiClient, den ich für einen Kunden noch installiert habe.
Nein.
Dem habe ich jetzt auch gesagt, den schmeiße ich jetzt runter. Der spammt mir zu viel die Netze voll. Der scannt alles ab. Der scannt alles ab.
Was versucht er denn zu erreichen?
Alles, was du versuchst zu erreichen.
Und was versucht er über diesen Port 8013?
Ich habe keine Ahnung, habe ich nicht nachgeguckt, interessiert mich nicht. Ich habe im Reflex das Ding ausgemacht und quasi auch schon deinstalliert.
Sehr übergriffig.
Total.
Ich meine, ich habe zu Hause so ein HP MFP, ne, irgendwie die ganze Zeit sehe ich, oder ich sehe dann häufiger dann auch von meinem Rechner so SNMP zu dem Drucker hin, einfach weil er sagt, ich würde jetzt gerne mal deinen Tonerstand erfragen.
Ja, aber nur den einen Drucker, richtig?
Nur den einen, tatsächlich nur
nicht
den einen.
Nicht einmal quer durchs Netz, durch deinen /16.
Ich habe kein /16 zu Hause.
Natürlich hast du kein /16 zu Hause. Es war
und
nur
wenn, wäre es segmentiert. Bei mir bekommt jeder sein eigenes Fritz24. Ich glaube, du kannst die Fritzbox auf /16 umstellen, aber ich glaube, dann mutiert die zum Käsetoast. Wir hatten doch mal einen Wir hatten doch mal einen Kunden, der meinte, er müsste damit irgendwie sein Internatsnetz betreiben.
Stimmt, die sind wirklich heiß geworden, die Dinger. Ne?
Also wirklich zum Käsetoast mutiert. Also bis hin zu, dass die Dinger wirklich die Segel gestreckt haben. Aber angesichts von, keine Ahnung, 300 Clients war der Nut-Table dann vielleicht auch einfach mal irgendwann voll. Fritzboxen sind darauf wirklich nicht ausgelegt, Leute.
Nein.
Was hältst du denn, wenn wir jetzt nochmal auf Monitoring zurückkommen, was sind denn so, so Sachen, die du vom Monitoring hören willst? Also es gibt ja so Leute, die stehen total darauf, alles an Metriken daraus zu lutschen.
Ach, um Himmels Willen.
Aber ganz ehrlich, in den allermeisten Fällen ist das doch nur Up-Down, lebt noch. Und also bei Windows-Kisten, sag mir mal CPU-Last, sag mir mal volle Platte.
Genau, genau. Platte, RAM, CPU, ja.
Und vielleicht der eine oder andere wichtige Dienst.
Und genau, und je nachdem, was das ist, ne, wenn das ein SQL-Server ist, möchte ich schon gerne irgendwie so die Log-File-Größen und so weiter mit überwachen. Ne? Kann man ja machen. Aber ich muss nicht über jeden Dienst auf dem Windows-Host Bescheid
genau, das
wissen.
Ist ja dann so Antwortzeiten und so, was dann da alles, ich weiß nicht noch.
Ja.
Das ist dann vielleicht schon zu viel des Guten.
Also das geht jetzt um Notifications jetzt vor allen Dingen, ne? Es ist ja eine
Notifications
Frage, du kannst
ist ja
das ja
eine
monitoren.
Sache.
Ja, genau, du kannst es ja monitoren. Sprich ja nichts dagegen. Du kannst ja zum Beispiel den Dienststatus von deinem Antivirus, was weiß ich, den kannst du ja mit überwachen.
Ja, oder was wir häufig machen, ist so Windows-Updates. Dass wir halt eben auch sehen, wann sind denn die letzten Windows-Updates auf einer Kiste installiert worden.
Genau.
Das wollen wir ja vielleicht dann doch mal wissen.
Na so, 40 Tage seit den letzten Updates. Dann geht
dann
direkt der Zeigefinger
hoch. Dann weißt du, okay, das Ding ist nicht neu gestartet worden. Ne?
Ist nicht, nö, auch die Updates sind nicht installiert worden. Also so wie ich das Skript schreibe, fragt es wirklich ab, dass die,
Ja, okay. Da hast du natürlich recht. Wie stehst du zu Notifications? Weil das ist ja auch etwas, was wir selber schon bemerkt haben, wenn einfach zu viele Notifications kommen, dann stumpfen die Leute ab.
Total. Also ja, so wenig wie möglich. Ne? Wann sollen die rausgehen? Sollen die sofort rausgehen? Also wenn es eine Notification ist, die zum Beispiel sagt, hier diese Log-Festplatte hier, die ist jetzt sehr voll. Wenn sich das nach 5 Minuten berappelt hat, da brauche ich ja keine Notification.
Ja.
Ne? So, das heißt, du wartest erstmal, also ich persönlich bin immer so ein Fan von einer Viertelstunde. Ja. Klar gibt es Dienste, wenn, keine Ahnung, wobei, auch wenn dir ein Netzteil zum Beispiel an deiner MSA ausfällt, wann willst du die Notification haben? 5 Minuten, 15 Minuten, eine Stunde, ist eigentlich egal. Nein, ganz egal ist es nicht.
Ja gut, aber das ist ja zum Beispiel eine Kiste, also das ist ja auch wieder jetzt ein Beispiel aus der Praxis, da hat das Ding sich ja gemeldet, lange bevor das Monitoring gesagt hätte, da ist eine Platte am Sack.
Mhm. Ja, genau, ne? Also auch die MSA selber, wenn
die
ein
halt
Problem
selber
hat, die meldet sich ja auch selber. Ne? Das heißt, ich brauche jetzt aus dem Monitoring nicht auch noch irgendwie 25 Mails, wenn da ein Netzteil gehustet hat. Ne? Also einmal, wie lange dauert das, bis die Notification rausgeschickt wird? Und da kann man sich wirklich mit dem Kunden auch immer gerne zusammensetzen und überlegen,
was ist sinnvoll,
was ist wichtig.
Auch vor allem wann. Ja. Ne?
Und
wenn
wann
die kein 24x7 haben,
wollt
dann,
ihr das denn auch nachts wissen? Wollt ihr um 3 Uhr nachts da irgendwie E-Mails bekommen? Weil du kannst natürlich auch solche Dinge, es gibt ja durchaus Dienste, die E-Mails in, ja, ich sag mal SMS oder ein Pager umwandeln, ne, so ECT-Ruf und so ein Kram. Und wenn der Kunde halt sowas hat, ne, dann möchte der das natürlich auch für sein Monitoring benutzen, aber er möchte vielleicht nicht für jeden Huster und Ping-Aussetzer den Pager brummen hören.
Nicht.
Nein. Nee, kein Kunde, den ich kenne, möchte das.
Nee, aber das ist ja auch durchaus ein Punkt, bei uns so im Managed Service, also ne, für die Kunden, die halt keinen 24x7 haben, da brauche ich dann der ja auch dann Bereitschaft hat, da möchte ich dann halt auch nachts keine Alarme bekommen, sondern nur von denen, wo es um Leben und Tod geht.
Ja, ich habe ja immer Angst, dass ich nicht wach werde davon.
Das ist aber, glaube ich, eine ganz, aber bisher sind wir immer wach geworden, wenn was war.
Ja, das stimmt.
Also, ne, insofern, da sind wir schon,
Je nachdem, was es war, haben wir uns beide überschlagen und es ging nur noch darum, welches Notebook schneller startet.
Ja, ja, wobei da haben wir, glaube ich, das ein oder andere Mal den Service-Level mehr als übererfüllt.
Ist vorgekommen, ja.
Genau, wenn das Problem gefixt ist, bevor der Kunde selber
auch was war
mitbekommt.
Was?
Ach ja. Jetzt haben wir denn einen Aufreger der Woche?
Ich habe ja
da wir ja motiviert schon in die Woche gestartet sind.
Ja, noch haben wir uns ja nicht aufgeregt, oder? Also gerade ich nicht, ich habe ja noch Urlaub.
Achso, das ganze Aufregen, das kommt dann erst am Mittwoch, ja? Nein, ich habe auch tatsächlich kein Aufreger, über den ich jetzt reden dürfte. Ich habe diverse Aufreger, aber ich glaube, das ist dieser Podcast ist die falsche Audienz dafür.
Okay, kommen wir gleich nach dem Abschalten.
machen wir auf den Rekord. Ich würde sagen, in diesem Sinne, bleibt uns treu, habt Spaß und bleibt gesund.
Bis
zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Achso, jetzt ist das WLAN weg.